Leute heute nicht mehr so genau, was ist eigentlich Advent? Deshalb hat euch letzte Woche schon die Silke den Eintrag aus Wikipedia erzählt, was da steht, was Advent eigentlich ist. Und für die, die letztes Mal nicht da waren, hole ich das diesmal nochmal nach und sage, Advent ist eigentlich Adventus Domini, auf Deutsch die Ankunft des Herrn. Das bezeichnet die Zeit, in der die Christen sich auf das Fest der Geburt von Jesus Christus, also Weihnachten, vorbereiten. Zugleich erinnert der Advent daran, dass Christen das zweite Kommen Jesus Christi erwarten sollen. Interessant ist, welche Sonntage tatsächlich Adventssonntage sind, das war gar nicht immer so klar. Wie viele und welche denn? Wer kennt diese Klosterruine? Oh, das ist zu viel. Das ist das Kloster Limburg bei Bad Dürkheim. Also, hier gleich um die Ecke in der Pfalz. Und da wurde der sogenannte Adventsstreit ausgetragen. Im Jahr 1039 gab es eine Synode und dort wurde geschlichtet, wann denn eigentlich, wie viele Adventssonntage wir haben und wann die genau sind. Und dazu kam es wie folgt. Am 26. November 1038 hat der Kaiser Konrad II. Auf seiner Reise von Burgund bei seinem Onkel in Straßburg Halt gemacht. Es war Sonntag und sein Onkel, das war der Bischof Wilhelm, der wollte den ersten Advent feiern. Aber der Kaiser Konrad hat sich beschwert, das ist eine Woche zu früh. Erster Advent ist erst nächsten Sonntag und dann haben sie sich gestritten. Und der Kaiser hat sich geweigert, den ersten Advent feiern, weil dann hätte er nächste Woche, wenn er wieder zu Hause war, mit seiner Frau Gisela nochmal ersten Advent feiern müssen und das wollte er nicht. Also, da war er wieder zu Hause und dann hat er gesagt, okay, diese Frage müssen wir jetzt klären. Und dann hat er die Synode einberufen und da haben sie geklärt, wie viele Adventssonntage es hier geben soll, nämlich 4. Und wenn der vierte Advent auf den 24. Dezember fällt, dann ist es eben so und dann gibt es keine 5 und nicht schon vorgezogen und wie auch immer. Deshalb ist heute der dritte Advent, Punkt. Also, Adventszeit ist auch Adventskalenderzeit. Seit Ende November stehen, hängen, liegen bei uns zu Hause überall Adventskalender. Einzelne sind einfache, so A4 mit Türchen und Bildchen dahinter. Andere sind eher in diesem Stil. Viele kleine Geschenke, eins für jeden Tag. Und damit ihr auch davon etwas habt, habe ich euch einen solchen mitgebracht. Mal schauen, ob das funktioniert. So. Verkehrt rum. Also, heute ist der dritte Advent und da wir nicht unendlich viel Zeit haben, habe ich gedacht, okay, 3 Adventssonntage, 3 Geschenke, 3 Punkte für die Predigt. Also, wir öffnen heute 3 Geschenke. Advent ist eine Zeit der Vorbereitung und der Vorfreude. Wir freuen uns auf Weihnachten. Vorfreude ist etwas Wichtiges, eine Eigenschaft, die viele Menschen haben, nicht alle gleich ausgeprägt, aber einzelne sehr ausgeprägt, meine Frau Dorte zum Beispiel, für sie ist Vorfreude super wichtig. Für sie ist manchmal die Vorfreude fast größer als die Freude am eigentlichen Anlass oder Event. Bei mir ist es nicht ganz so, ich musste das lernen über die Zeit. So nach 25 Jahren versteht man dann langsam, wie es funktioniert. Zum Beispiel, wenn wir in Urlaub fahren, ist es so, dass Last-Minute-Urlaub funktioniert bei uns nicht so richtig. Wir machen eher so quasi First-Minute-Urlaub. Das heißt, wir buchen ein paar Monate im Voraus, damit die Vorfreude dann schon da ist, damit der Urlaub dann selbst auch etwas Freudiges ist. Und die Vorfreude ist quasi vor Urlaub. Also bei uns ist der Erholungseffekt als Familie viel größer, wenn der Vorurlaub mit dabei ist und genügend lang ist. Und genau so ist das mit Vorweihnachten auch. Es ist eine Zeit der Vorfreude auf Weihnachten. Weihnachten ist eines der freudigsten Ereignisse in der Geschichte. Was ich mit euch anschauen will, ist, worüber freuen wir uns denn eigentlich? In der Weihnachtsgeschichte, wie sie im Lukas-Evangelium berichtet wird, kommen Schafhirten auf dem Feld vor. Denen wird von Engeln angekündigt, dass Jesus geboren wurde. Die Hirten sind erstmal komplett verwirrt und haben keinen Plan, um was es geht. Und deshalb erklärt ihnen der Engel dann die Details. Jetzt, das war in derselben Nacht, wie Jesus geboren wurde, aber das war noch bevor die Hirten verstanden haben, um was es überhaupt geht und bevor sie Jesus dann gefunden haben. Also das war im Prinzip die Adventszeit der Hirten. Die war ein bisschen kürzer als unsere Adventszeit, aber es war die Adventszeit der Hirten. Also möchte ich das als Anlass nehmen, um hinzuschauen, was hat der Engel denn den Hirten für ihren Advent erklärt, und das nehmen wir dann für uns auch als Advent oder als Gründe für die Vorfreude in dieser Adventszeit. Der Bibeltext für heute steht in Lukas 2, 8 bis 15. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der langersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Der Engel nennt drei Punkte, die uns Grund zur Vorfreude geben. Und jeder dieser Punkte ist nun in unserem Adventskalender hier verpackt. Also es ist höchste Zeit jetzt, das erste Geschenk aufzumachen. Ihr versteht, dass bei uns zu Hause im Moment Tagwache eine halbe Stunde früher als normal ist. Das erste Geschenk, was wir kriegen, ist Freude. Der Engel sagt, große Freude. Wir sollen uns mit Vorfreude freuen auf ein Ereignis, was freudig sein wird. Also Freude auf die Freude. Das ganze Volk wird mit Freude erfüllt, heißt es. Hoppla. Der Engel verkündet eine Botschaft der großen Freude. Weihnachten wird Party sein, große Freude. Wir haben Grund zum Feiern. Jetzt stellt sich die Frage natürlich, Freude worüber denn? Über was freuen wir uns? Was sollen wir denn feiern? Was kann Anlass dazu geben, dass sich das ganze Volk freut und feiert? Nüchtern betrachtet ist an Weihnachten ein Baby zur Welt gekommen. Allerdings ein besonderes Baby. Das ganze Alte Testament ist voll von Prophetien, die auf dieses, die darüber reden, was an diesem Baby besonders ist, was Gott mit diesem Menschen geplant hat. Und die Engel singen es auch. Gott wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das ist einer dieser Gründe. Das ist etwas, was dieses Baby dann als Mann gemacht hat. Was Gott in diesem Baby tut. Die Konsequenzen dieser Zuwendung fasst der Evangelist Johannes wie folgt zusammen. Oh, das habe ich nicht. Johannes 3,16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also, Gott hat uns so geliebt, dass er sein Kind, seinen Sohn gab in Form dieses Kindes. Der Grund zur Freude ist, Gott liebt dich. Er hat dich geschaffen, damit er dich lieben kann. Seine Liebe ist der Grund dafür, dass du lebst, atmest und jetzt hier sitzt und zuhörst. Jedes Mal, wenn dein Herz schlägt und du Luft holst, sagt Gott zu dir, ich liebe dich. Du würdest gar nicht existieren, wenn Gott dich nicht gewollt hätte und dich liebt. Und jetzt kommt noch was obendrauf. Gottes Liebe ist bedingungslos. Das ist das, was wir Gottes Gnade nennen. Gnade ist die Aufhebung des Wenn-Dann-Prinzips. Nicht Gott liebt dich, wenn du. Gott liebt dich, weil du. Gott liebt dich, Punkt. Ohne Wenn und Aber, ohne Wenn. Es gibt keine Abhängigkeit für Gottes Liebe. Gott liebt dich an guten und an schlechten Tagen. Er liebt dich, egal ob du seine Liebe spüren kannst oder nicht. Er liebt dich unabhängig von deiner Leistung, deiner Laune, deinen Taten, deinen Gedanken. Seine Liebe ist unveränderlich. Alles in deinem Leben wird sich über die Zeit ändern, aber Gottes Liebe bleibt beständig, kommt kontinuierlich bestehen. Sie ist die Grundlage für unerschütterliches Vertrauen, das wir in Gott haben können. Du kannst nichts tun, was seine Liebe zu dir verändern würde. Du kannst es versuchen, aber ich kann dir sagen, du wirst scheitern. Denn Gottes Liebe hängt von seinem Wesen ab und nicht von deinem Lebenswandel. Und in Epheser 3 heißt es, das ganze Ausmaß seiner Liebe können wir mit unserem Verstand niemals erfassen. Also wir werden es sowieso nicht begreifen, wie groß und wie bedingungslos seine Liebe tatsächlich ist. Das ist also das erste Geschenk und damit der erste Grund zur Vorfreude auf Weihnachten. Weihnachten ist ein Grund zum Feiern, weil Gott uns liebt. Und darauf sollen wir uns jetzt schon freuen. Machen wir uns an das zweite Geschenk. Überraschung. Rettung. Lang ersehnte Rettung. Weihnachten ist nicht nur Zeit zum Feiern, Weihnachten ist auch die Zeit der Errettung. Kennst du diese Situation, wo du irgendwo drin steckst und da absolut raus willst? Sozusagen ein Ich bin ein Star, holt mich hier raus, Moment. Ich kann nicht viel über diese Sendung sagen, ich habe sie noch nie gesehen, aber es hört sich gut an. Total nach Zeitverschwendung und völlig nutzlos und genau. Ist noch nicht lange her, da habe ich sowas Ähnliches miterlebt. Ich war mit meinen Mitarbeitern aus der Firma, haben wir Betriebsausflug gemacht im Klettergarten in Viernheim. So, voller Elan haben sich die Leute dann auf das Abenteuer Kletterwald gestürzt. Das Problem ist, diverse meiner Leute, die waren schon ewig nicht mehr oder überhaupt noch nie richtig klettern. Aber das ist ja cool und da kann man zeigen, was man drauf hat. Also los geht's. So, jetzt stell dir mal vor, du gehörst zu einem von diesen, die noch nicht so richtig viel Übung haben oder nicht mehr. Nach 30 Minuten kommt so dieser Moment, wo du so auf 7 Meter oder 10 Meter Höhe plötzlich so einen Ausrutsch oder einen Schwächeanfall kriegst oder irgendwas geht schief und dann hängst du in deinem Klettergurt, an den Seilen, vielleicht kopfüber. Du versuchst irgendwie wieder da auf dieses Element oder Seil hochzukommen, wo du da mal drauf warst und wo es wieder weitergeht. Deine Kräfte schwinden, du schaffst es nicht. So. Du denkst, nur weg hier. A, das ist peinlich. B, das ist peinlich. ich schaffe das nicht mehr, das geht nicht mehr. Irgendwann kommst du zu diesem Punkt, wo du merkst, das geht nicht, ich kann nicht, ich schaffe es nicht, ich komme da nicht mehr hoch, meine Kräfte sind weg, meine Höhenangst ist plötzlich da, die war vorher nicht da. Jemand muss mich retten, komm. Also rufst du dann irgendwie um Hilfe, sag mal, könnte mich da jemand runterlassen? Dann kommt einer dieser tollen Mitarbeiter von dem Kletterpark, der da ganz flink irgendwann bei dir ist und sagt, okay, jetzt heilen wir dich ab und lässt dich runter. So, das ist dann so der Moment, wo du denkst, Boden unter den Füßen, jetzt brauche ich ein Bier. Kennst du das, solche Momente, solche, Gott, ich bin zwar kein Star, aber hol mich hier trotzdem raus. So genau sieht das aus. Der Engel sagt, heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Der Grund, der zweite Grund zur Adventsvorfreude ist, der Retter kommt. Der Retter kam damals, jetzt ist er schon da, aber der Retter kommt. Nächste Frage, von was müssen wir denn gerettet werden? Diesmal nicht vom Seil im Klettergarten. Eigentlich geht's uns gut, wir stecken nicht wirklich im Sumpf. Fast alle von uns haben alles, was es eigentlich so braucht. Also, ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, Kleidung, einen Job, vielleicht sogar einen Partner, eine Familie. Vor was willst du gerettet werden? Wenn man auf dem Weihnachtsmarkt oder so im Einkaufsrummel eine Umfrage machen würde, von was müsste man dich erretten, befreien? Was würden die Leute so sagen? Vermutlich würden die meisten Antworten lauten, von meinen Sorgen, von den hohen Steuern, von den Menschen, die mich verletzen, von meiner Vergangenheit, die holt mich immer wieder ein, von meinen schlechten Gewohnheiten, von meiner Ungewissheit über die Zukunft. Wenn Menschen dann anfangen, in spiritueller Hinsicht über Rettung nachzudenken, dann kommt wahrscheinlich den meisten Leuten irgendwie in den Sinn, Errettung oder Erlösung ist Errettung vor der Hölle. So, da möchte ich nicht so gerne hin. Aber Gott hat viel mehr als eine Feuerversicherung für uns vorgesehen. Als er Jesus in die Welt sandte, damit dieser unser Retter wird. Vor was hat Jesus uns errettet? Von was hat er uns erlöst? Ich bin jetzt mal sehr direkt zu euch. In Mannheim darf man das. Durch die Blume reden die Menschen anderswo. Du selbst bist die Quelle deiner meisten Probleme. Bam. Selbst wenn andere Menschen dir Probleme bereiten, ist deine Reaktion darauf meistens das, was es noch schlimmer macht. Also wenn du ehrlich zu dir selber bist, wirst du zugeben, dass du schlechte Gewohnheiten hast, die du nicht ablegen kannst, dass du Gedanken hast, die du nicht denken willst, dass du Emotionen hast, die du eigentlich gar nicht magst, dass du Unsicherheiten und Ängste hast, die du nicht verbergen kannst, dass du Bedauern und Verbitterung empfindest, was du nicht loslassen kannst, dass du Dinge sagst, von denen du hinterher denkst, das hätte ich besser nicht gesagt, und so weiter. Du bist dein größtes Problem. Das Tolle daran ist, du bist nicht alleine. Wir alle kommen mit einem großen Ich-Problem zur Welt. Von Natur aus sind wir auf uns selbst bezogen. Frag mal jemand, der ein Kind großgezogen hat, ob man einem Kind Egoismus beibringen muss. Ich kann euch sagen, das kommt von alleine. Wenn Menschen von Natur aus selbstlos wären, dann gäbe es auf der Erde keine Konflikte, keine Scheidungen, kein Missbrauch, keine Gier, kein Verbrechen, kein Tratsch, kein Krieg, kein you name it. Wir haben eine natürliche Neigung als Menschen, unseren eigenen Weg gehen zu wollen, anstatt Gottes Weg zu folgen. Und diese Neigung, permanent falsche Entscheidungen zu treffen, nennt die Bibel Sünde. Der rechtmäßige Platz von Gott in unserem Leben ist der erste Platz. Und jedes Mal, wenn ich durch irgendeine Haltung oder eine Handlung mich selbst an diesen ersten Platz stelle, dann ist das Sünde. Und Sünde ist das größte Problem, was wir eigentlich haben. Sie betrifft jeden von uns ständig. Auch wenn wir gläubig sind, sind wir immer noch Sünder. Also, durch unser Verhalten, was wir gerade denken, was wir gerade sagen, was wir gerade tun, ob bewusst oder unbewusst, wir schreien permanent eigentlich sozusagen, ich brauche Gott nicht. Ich will mein eigenes Leben führen, ich will mein eigener Gott sein, ich denke, ich weiß besser als Gott, was gut für mich ist, also werde ich auch das tun, worauf ich Lust habe. Und jedes Mal, wenn du so denkst, verhältst du dich, als wärst du selbst Gott. Diese Haltung von stolzem Eigenwillen führt zu einer Trennung von Gott. Du bist dann weg, hast das Gefühl, du bist weit weg von ihm. Und diese Trennung von Gott ist die Ursache für die menschlichen Probleme auf dieser Welt. Sie führt auf deiner persönlichen Ebene zu Sorgen, zu Angst, zu Verwirrung, zu Depression, zu Konflikten, zu Entmutigung und zu Leere. Auf globaler Ebene führt das zu Krieg, Ungerechtigkeit, Korruption, Armut, Menschenhandel und allen anderen sozialen Problemen. Das Heftige bei der ganzen Geschichte, was die meisten Menschen übersehen, ist, keine Regierung, kein Unternehmen, kein Wissenschaftler kann die Ursache dieses Problems lösen. Sie können versuchen, Symptome und Auswirkungen vielleicht etwas zu dämpfen, aber dauerhafte Lösungen müssen in uns, in unserem Herzen drinnen anfangen. Und das kann nur Gott tun. Wie geschieht diese Veränderung? Und jetzt wird es interessant, wenn wir das Christentum anschauen und anfangen zu vergleichen mit anderen Religionen, gibt es einen Punkt, wo sich das Christentum krass unterscheidet von allen anderen. In allen Religionen musst du etwas tun, um die nächste Stufe der Heiligkeit oder der Erlösung oder der Rettung zu erklimmen. Religion ist der Versuch des Menschen, Gott zu gefallen. Jede Religion hat ihre eigene Liste von Regeln, die es zu befolgen gilt, um Gott zu gefallen. Also, erledige dies, erledige das und du wirst dir Gottes Liebe verdienen. Also sozusagen... Nein? Kannst du mal klicken? Genau. Sozusagen, mach es. Just do it. Und du wirst dir Stück für Stück Gottes Liebe verdienen. So. Im Gegensatz dazu beschreibt Rick Warren Gottes Rettungsplan mit Jesus folgendermaßen. Ich lese euch das vor. Gott allerdings kam in Jesus auf die Welt, um eines grundsätzlich klarzustellen. Ihr Menschen habt alles falsch gemacht. Klar ist es wichtig, Gutes zu tun, aber ich werde euch nicht deswegen mehr oder weniger lieben. Meine Liebe zu euch ist grenzenlos, uneingeschränkt, unveränderlich und ihr könnt sie euch nicht verdienen. Lasst mich euch ein neues Konzept namens Gnade beibringen. Ihr könnt es nicht kaufen, nicht erarbeiten oder jemals gut genug sein, um es euch zu verdienen. Es ist ein Geschenk, das mich eine Menge kosten wird, aber für euch ist es kostenlos. Alles, was ich für euch, an euch, in euch und durch euch tue, ist ein Geschenk aus Gnade. Ich habe das alles für euch getan. Und das ist der springende Punkt. Weihnachten ohne Ostern macht keinen Sinn. Aber Jesus hat am Kreuz deine Schuld auf sich genommen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Die Bezahlung für deine Erlösung hat er schon vollbracht. Du kannst nichts mehr hinzufügen. Es ist schon getan. Done. Das ist der große Unterschied. Nicht just do it, sondern done. Punkt. Wir schenken einander an Weihnachten Geschenke, weil Gott vor 2000 Jahren uns das größte Geschenk schon gemacht hat. Als die Menschen Jesus gefragt haben, was sie tun müssen, um damit Gottes Willen zu erfüllen, hat er ihnen geantwortet, Johannes 6, 29, nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Also, deine Errettung hängt nicht davon ab, wie sehr du dich bemühst, sondern davon, ob du Jesus vertraust. Verdienen kannst du es ohnehin nicht. Du kannst sie nur geschenkt bekommen und musst das Geschenk annehmen. Das Problem ist, wir sind so an unser deterministisches Weltbild gewohnt, das Ursache und Wirkung miteinander in Verbindung bringt, dass wir uns schwer tun, dieses Geschenk von Gottes Gnade überhaupt zu verstehen. Wir sind uns gewohnt, dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Wir sagen auch, ich liebe dich, weil, ich liebe dich, wenn. Gott hingegen liebt uns ohne Wenn und Aber. Und genau das ist wiederum die Definition von Gnade. Ohne Wenn und Aber. Gottes Gnade ist die Grundlage für alles. Wer schon mal eine E-Mail von Anderle bekommen hat in letzter Zeit, hat das schon mal gelesen. Nämlich, warum? Oh. Auch nicht? Hier. Grace changes everything. Gnade ändert alles. Ich finde das ein super cooler Drei-Wort-Satz. Die Frage ist, ob du darauf vertraust. Weil wenn du Rettung an falscher Stelle suchst, wie zum Beispiel bei deinem Partner, in der Arbeit, in der Ausbildung, bei deinen Kindern, im Erfolg, im Wohlstand, in deiner Gesundheit, in der Anerkennung von anderen, in Statussymbolen, du wirst enttäuscht werden. Weil du da keine Rettung findest. Das Einzige, was du brauchst, ist eine persönliche Beziehung zu deinem Schöpfer und Retter. Menschen geraten in Panik, wenn sie ertrinken. Sie fuchteln dann wie wild mit den Armen umher, sie versuchen irgendetwas zu halten, woran sie sich festhalten können. Jeder Rettungsschwimmer weiß, wenn du in einer solchen Phase jemanden retten willst, gehst du ein großes Risiko ein, mit ihm gemeinsam unterzugehen. Was musst du tun? Du musst warten, bis er aufhört. Das mag ganz anstrengend sein. Das muss man wahrscheinlich wirklich lernen, diese Zeit auszuhalten, bis der Ertrinkende aufhört, Panik zu schieben und zu zappeln, bis das Adrenalin weg ist. Und dann kannst du ihn nehmen und retten. Was der Ertrinkende tun muss, ist dem Rettungsschwimmer vertrauen, dass das funktioniert. Erst Wenn der Ertrinkende aufgibt und merkt, er kann sich selber nicht retten, kann er gerettet werden. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Hast du schon aufgehört, dich selbst retten zu wollen? Wenn es tatsächlich möglich wäre, dass du dich selbst rettest, dann hätte Gott unheimlich viel Energie, Anstrengung und Schmerz verschwendet, weil dann hätte es nicht gebraucht. Aber Gott wartet darauf, dich retten zu können. Das Einzige, was du tun musst, ist aufhören, dich selbst zu retten und ihm zu vertrauen. Das war das Geschenk der Rettung. Jetzt kommen wir zum dritten Geschenk. Ich bin mal gespannt. Friede. Weihnachten ist Zeit des Friedens. Der Engel hat den Hirten gesagt, denn er bringt der Welt Frieden. Er, der Retter, der kommt. Das ist der dritte Grund, warum wir uns auf Weihnachten freuen sollten. Jesus bringt Frieden. Frieden ist etwas, was die ganze Welt ganz dringend braucht. Versöhnung nennt man die Wiederherstellung von Frieden. Also Versöhnung ist eigentlich etwas, was wirklich einen riesigen Bedarf da ist im Moment. Je nach Übersetzung bezeichnen die Engel Jesus den Hirten gegenüber als Friedefürst. Er ist der Fürst des Friedens oder der Fürst, der Frieden bringt. In den letzten 5000 Jahren der Menschheitsgeschichte gab es weltweit ungefähr 15.000 Kriege. So. Also wir Menschen scheinen nicht wahnsinnig gut darin zu sein, in Frieden miteinander zu leben. Wir sind quasi spezialisiert auf Streit, auf Konflikt, auf Krisen, auf Krieg. Vor gut 100 Jahren ging man davon aus, dass die Menschen keine Kriege mehr führen, wenn wir dafür sorgen, dass alle Menschen in den Genuss von Bildung kommen. So, das letzte Jahrhundert mit zwei Weltkriegen zwischen den gebildetsten Nationen der Welt hat dieses Konzept ziemlich widerlegt. Also ein gebildeter Verstand führt nicht automatisch zu einer friedfertigen Einstellung. Das kann man ganz schnell sehen an ein paar nüchternen Zahlen. Weltweit wurden 2014 1,5 Billionen US-Dollar für Militär und Rüstung etc. ausgegeben. 1,5 Billionen ist eine Zahl mit 12 Nullen. Das sind 1500 Milliarden oder ungefähr 1 Million Millionen Euro. So, das ist ziemlich viel. Auf der Menschen leben aktuell 7 Milliarden. Auf der Erde leben zurzeit 7 Milliarden Menschen. Also wenn ich jetzt 1,5 Billionen durch 7 Milliarden teile, dann kriege ich ungefähr 200 Dollar pro Mensch auf der ganzen Welt. Das hört sich jetzt nach vielleicht nicht wahnsinnig viel an, wenn du dir überlegst, dass die Hälfte der Weltbevölkerung von 2 Dollar pro Tag leben muss. Also 3,5 Milliarden Menschen leben von weniger als 2 Dollar pro Tag. Wären für die 200 Dollar einfach mal so zu kriegen, weil wir dafür keine Kriege mehr führen, gar kein schlechtes Konzept. Obwohl, wenn man die Menschen fragen würde, sich wahrscheinlich die meisten tatsächlich Frieden wünschen, scheint es irgendwie nicht so hinzuhauen. Wir sehen täglich Konflikte in Ehen, Familien, Gemeinden, zwischen Nachbarn, Vereinen, Firmen, Behörden, überall. Die hat es irgendwie verdreht, das war mal richtig. Die Weltkarte des Heidelberger Instituts für Konfliktforschung von 2014. Wo überall gibt es Konflikte, Krisen, Krieg? So. Also was ihr sehen könnt ist, in Grönland geht es ganz friedlich. Kanada glaube ich auch noch, Australien einigermaßen, Mitteleuropa, erstaunlicherweise Argentinien. Der Rest der Welt, da ist irgendwie Krise, Konflikt, Krieg. Die Frage ist, Ist Frieden auf Erden möglich oder ist es ein unerreichbares Wunschbild? Ich will darüber gar nicht groß urteilen. Was ich mit euch nochmal kurz anschauen will, ist, was ist eigentlich die Ursache von der ganzen Geschichte? Warum schaffen wir das nicht, miteinander Frieden zu haben? Ich glaube, es gibt zwei ganz grundsätzliche Ursachen, die letztendlich hinter all dem stehen. Das erste ist, jetzt wird es wieder hart, mein Egoismus. Ich will meinen Willen durchsetzen, du willst deinen Willen durchsetzen. Et voilà. Jeder, der verheiratet ist, kennt dieses Konzept. Der zweite Grund ist meine Erwartung, dass andere meine Bedürfnisse erfüllen müssen und nicht Gott. Letztendlich kann nur Gott deine Bedürfnisse erfüllen, wenn er sie denn erfüllen will. So. Du hast die Idee, andere müssen meine Bedürfnisse befriedigen. Das ist die Ursache für ganz viele Konflikte. Wir fordern etwas von anderen, anstatt erwartungsvoll zu Gott zu schauen. Wenn wir so viel beten würden, wie wir Energie reinstecken, um uns über andere zu beklagen oder mit ihnen zu streiten oder zu diskutieren, wir hätten viel mehr Frieden. Jesus kam, um Frieden zu bringen. Wenn du versuchst, dein Leben auf deine eigene Weise zu leben, anstatt auf Gottes Weise zu leben, dann trittst du im Prinzip in einen Konflikt mit Gott. Und ich kann dir sagen, dieser Konflikt ist aussichtslos, den kannst du nicht gewinnen. Also, eigentlich bleibt dir nur etwas. Kapitulier, nimm Gottes Angebot des Friedens an. Es gibt das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr. Der fasst das schön zusammen. Du kannst beten, Gott, gib mir die Gnade oder auch die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also nochmal. Gott, gib mir die Gnade oder die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wenn du Frieden mit Gott geschlossen hast, wirst du den Frieden Gottes erleben. Er wird dir Gnade, Gelassenheit, Vergebung und Freude schenken, um mit deinen Mitmenschen in Frieden zu leben. Dein Anteil ist dann wiederum selbst, Friedensstifter zu sein für andere. Friedensstifter zu sein heißt nicht, Konflikte zu vermeiden, sondern sich aktiv um die Beendigung von Konflikten zu kümmern. Und so in deiner Umgebung Versöhnung und Vergebung herbeizuführen. Versuche dadurch, Gottes Gnade auch anderen Menschen zukommen zu lassen. Es ist wichtig, dass du zwei Dinge verstehst. Erstens, Versöhnung ist nicht dasselbe wie Klärung. In einem Konflikt bezieht sich das Thema Versöhnung auf die Beziehung. Und die Klärung bezieht sich auf die Sachlage. Interessant ist, wenn du deine Aufmerksamkeit auf die Beziehung richtest und versuchst, Versöhnung herbeizuführen, dann löst sich in vielen Fällen die Klärung von alleine, respektive der Sachverhalt löst sich von alleine auf. Also die Ursache, die vermeintliche Ursache des Konflikts ist plötzlich gar nicht mehr da. Das zweite ist, Vergebung ist nicht dasselbe wie Vertrauen. Vergebung sollte zwingend, sofort und bedingungslos gewährt werden in einem Konflikt. Wir sollen anderen so vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Vertrauen hingegen ist etwas, was über die Zeit wächst. Vergebung bezieht sich auf die Vergangenheit, Vertrauen bezieht sich auf die Zukunft. Und für Beziehungen ist es aber trotzdem ein enormer Katalysator, wenn ich derjenige bin, der dem Gegenüber einen Vertrauensvorschuss gibt. Wenn ich großzügig bin mit dem Thema Vertrauen. Sogar wenn dieses gar nicht verdient erscheint. Und hier sind wir wieder mit dem Thema Gnade, nicht verdient. Und damit schließt sich der ganze Kreis wieder. Also die Engel haben den Hirten auf dem Feld gesagt, Jesus wird Frieden bringen. Und genauso können wir sagen, Weihnachten wird Frieden bringen. Meine Frage an dich ist, mit wem musst du jetzt in der Adventszeit noch Frieden schließen, damit Weihnachten tatsächlich Frieden bringt? Nimm dir mal jetzt eine halbe Minute Zeit, um darüber nachzudenken, mit wem solltest du in den nächsten zwei Wochen noch Frieden schließen? Also wir haben heute drei Geschenke meines Mini-Adventskalenders ausgepackt. Die drei Geschenke sind gleichzeitig das, was wir als Vorfreude für Weihnachten während der Adventszeit erleben sollen. Wir haben ein Geschenk der Freude oder eine Vorfreude auf Freude. Wir werden an Weihnachten freudig den Geburtstag von Jesus feiern. Das Geschenk der Rettung. An Weihnachten hat Gott uns das größtmögliche Geschenk gemacht, nämlich, dass er selbst gekommen ist. Und das Geschenk des Friedens. Nimm es an und gib es als Friedensstifter weiter. Die Band kann schon mal nach oben kommen. Ich möchte dich ermutigen, nimm diese Geschenke in Anspruch und pack sie nicht wieder ein. Jetzt haben wir sie ausgepackt, jetzt nimm sie mit und nimm sie in Anspruch. Wir werden jetzt noch das Lied Amazing Grace singen, weil das ist für mich der Schlüssel zu allem. Die Gnade verändert alles. Danke, Herr, dass du an Weihnachten auf die Erde gekommen bist, als Mensch und Gott gleichzeitig. Danke, dass du uns diese Geschenke von Freude, von Frieden und von Rettung mitgebracht hast. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist, der seine Liebe nicht abhängig macht von irgendwelchen Bedingungen. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen. Thank you.